HR Info. Politik.
Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren und auch keine weiteren politischen Ämter anstreben.
Tja, jetzt ist es also wirklich passiert. Eigentlich nur Stunden nach dem schlechten Ergebnis der Landtagswahl in Hessen reagiert Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und lässt mit Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier an ihrer Seite in Berlin die politische Bombe platzen. Es ist ihr Einstieg in den Ausstieg aus dem Karussell der Macht. Nach 18 Jahren ist für sie zumindest Schluss an der Spitze der CDU. Eine Zäsur ist das auf jeden Fall, nach einer ganz besonderen Karriere. Von Kohls Mädchen zur Mutti, zur mächtigsten Frau Europas, zur Führerin der freien Welt. Und nun, was bleibt von ihr persönlich und von ihrer Politik? Der Rückzug der Raute, das ist das Thema bei HR Info Politik mit Alexander Göbel. Ja, das soll hier kein Requiem sein und auch kein Nachruf. Merkel ist ja noch Bundeskanzlerin, wobei auch darüber wird zu reden sein. Aber wir wollen hier nach 18 Jahren Merkel an der Spitze der CDU eine durchaus kritische Würdigung der Politikerin Angela Merkel versuchen. Denn es ist ja schon das Ende einer Ära, auch ein wichtiges Stück deutscher und europäischer Zeitgeschichte. Und um das alles einzuordnen, habe ich Verstärkung. Hallo, Christopher Plass.
Schönen guten Tag.
Du kennst Angela Merkel, du hast als Korrespondent des HR ihre Karriere schon von Beginn an beobachtet, auch aus Brüsseler Sicht. Und jetzt bist du schon lange Landtagskorrespondent in Wiesbaden und hast gerade wieder erlebt, welche Rolle Merkel und die GroKo für Hessen spielen. Und auf der anderen Seite, welche Auswirkungen diese Landtagswahl in Hessen wiederum für den Bund hatte und hat. Also einen besseren Gesprächspartner kann ich mir eigentlich gar nicht wünschen. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du diese Pressekonferenz in Berlin verfolgt hast und plötzlich klar war, das ist jetzt historisch, Merkel bereitet hier tatsächlich ihren Abgang vor?
Also ich habe an dem Tag so zwei Phasen bei mir erlebt. Zum einen war ich zunächst mal irritiert und ehrlich gesagt auch ein bisschen verständnislos, denn Merkel hatte ja vor der Hessenwahl gesagt, naja, das ist eine Landtagswahl und man darf die auch nicht überbewerten. Und das hat sie zwar so gesagt, dass man dachte, okay, so viel wird dann nach der Hessenwahl in Berlin erstmal nicht passieren. Das war offenbar eine Fehleinschätzung, denn dann kam ja tatsächlich überraschend diese Ankündigung zumindest nicht wieder anzutreten. Wie gesagt, zunächst mal Verständnislosigkeit, ja fast eine gewisse Verärgerung, muss ich fast sagen. Denn es gab ja eigentlich auch die Devise in Berlin, dass man sagt, jetzt gehen wir wieder zur Sachpolitik zurück. Auf der anderen Seite habe ich dann länger drüber nachgedacht und am Schluss habe ich doch viel Verständnis dafür gehabt, dass sie jetzt diesen Weg nehmen will. Das ist irgendwie auch Merkel mit einer relativ nüchternen Einschätzung dessen, was denn jetzt in der nächsten Zeit so passieren wird. Es war ihr vermutlich klar, dass, sagen wir mal, die Frage, wie lange kann sie noch, wann tritt sie ab, etc. pp., also die Personalfrage, ihr noch länger anhaften würde. Und da hat sie jetzt zumindest mal ein erstes Signal gesetzt und ich denke, es war am Ende auch ein Dienst an ihrer Partei. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben im kommenden Jahr Landtagswahlen in verschiedenen Bundesländern, vor allem in Ostdeutschland. Und wenn die Personaldebatte rund um Merkel weitergegangen wäre und die AfD lebt ja im Grunde genommen von dieser Unperson Merkel, dann hätte das sicherlich auch diese Wahlen überschattet. Insofern am Ende konsequent und deswegen für mich hat sie da auch meinen Respekt.
Mhm. Über Angela Merkel, ihre politische Biografie und die Folgen ihres Rückzugs sprechen wir jetzt gleich weiter. Jetzt galoppieren wir aber erstmal kurz schnell durch die 18 Jahre CDU-Vorsitz und 13 Jahre Kanzlerschaft.
Allem Anfang wohnt ein Zauber inne.
Ich bedanke mich für die große Unterstützung und bitte darum, dass sie noch eine Weile anhält.
Und nun bin ich Bundeskanzlerin.
Mein Prinzip ist nicht basta, sondern mein Prinzip ist nachdenken. Beraten und dann entscheiden.
Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert.
Gott hat die FDP vielleicht nur erschaffen, um uns zu prüfen.
Ich kann kurzzeitig mal mit wenig Schlaf auskommen, aber ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten.
Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial. Und das macht die CDU aus.
Scheitert der Euro, scheitert Europa.
Frustriert ist kein Zustand, in dem man als Bundeskanzlerin sein sollte. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Ja, ich setze mir doch keine unrealistischen Ziele, also Entschuldigung.
Der Klimawandel ist für unsere Welt eine Schicksalsfrage.
Da liegt mir wieder ganz besonders die Automobilindustrie am Herzen.
The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute?
Das ist eine Stunde der Demokratie, in der gibt es auch Niederlagen und da gibt es auch nichts zu beschönigen.
Für mich gehören diese beiden Ämter in eine Hand, um auch eine stabile Regierung führen zu können.
Wir leben in Zeiten epochaler Veränderung.
Ich will Deutschland dienen.
Tja, da ist schon eine Menge Wichtiges drin aus wichtigen Etappen. Inhaltlich der Ausstieg aus der Atomenergie, der Klimawandel, der Euro, die Autoindustrie und dieser berühmte und ja, manche sagen ja auch verhängnisvolle Satz: Wir schaffen das im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise. Christopher, wenn du mal ein paar Stationen durchgehst, so für dich im Kopf als Korrespondent, was sticht da für dich besonders raus?
Naja, zum einen der doch ruckzuck Ausstieg aus der Atomkraft. Das war sicherlich eine Angela Merkel, mit der so niemand gerechnet hatte nach Fukushima, dass sie im Prinzip dann in Handumdrehen dieses Thema mehr oder weniger in Deutschland beendet. Das ist ganz klar. Die Vertretung in Europa finde ich insgesamt nach wie vor das Thema, was sie auch längerfristig wahrscheinlich am meisten auszeichnen wird. Ich fand es ganz interessant, dass wir jetzt kurz vor der Hessenwahl ja auch nochmal einen Trend von Infratest DIMAP hatten und danach sagen immer noch 74%, Angela Merkel ist eine Politikerin, die unser Land in der Welt gut vertritt. Also ihr Auftreten, sei es in der EU, aber auch auf der internationalen Bühne, das ist sicherlich am Ende sozusagen ihre große Auszeichnung, die auch länger wirken wird. Am Ende dann natürlich auch viele Themen, wo man merkte, okay, da ist ihr zum Teil der Instinkt abhanden gekommen. Das Thema Migration, Flüchtlinge, finde ich persönlich, dass sie da auch schlecht behandelt worden ist. Da hat sie, glaube ich, wie soll ich sagen, oft unterschätzt, was das für ein Land bedeutet. Aber im Grunde genommen ist die humanitäre Geste, die dahinter steckte, glaube ich, viel zu schnell in Vergessenheit geraten. Und am Ende der Dieselskandal, der Umgang mit der Automobilindustrie, da muss ich sagen, hat sie tatsächlich das vermissen lassen, was man sich eigentlich von einer Kanzlerin oder einem Kanzler wünscht, nämlich Führungsstärke. Das gilt auch übrigens für die Personaldebatte rund um Maaßen und die CSU. Da hatte sie plötzlich keinen Instinkt mehr, welche Aufregerthemen das am Ende sind. Da war offenbar der Kontakt letztlich zur Bevölkerung abgerissen und am Ende ist das ja, wenn man so will, auch ihr Schicksal.
Und trotzdem ihre Prämisse, die ist ja auch in der Collage aufgetaucht, am Ende, ich will Deutschland dienen, also die Kanzlerschaft als Dienstleistung, die erste Dienerin des Staates. Also mir hat sich da sofort dieses Preußische aufgedrängt, dieses Thema Pflichtbewusstsein.
Ja, das muss man einfach sagen und vor allem im Kontrast. Ich habe ja, sagen wir mal, den Übergang von Gerhard Schröder zu Angela Merkel erlebt. Ich meine, auch Schröder hat natürlich viel für das Land getan, das darf man nicht vergessen. Aber von der Kanzlerattitüde natürlich ein ganz anderer Typ als Merkel, also Schröder sozusagen eher das Große. Ich sage es mal ein bisschen überspitzt. Und Merkel, diejenige, die ja doch sehr mit ihr München, wenn man so will, eher, sagen wir mal, die ja zurückhaltende und fast manchmal etwas defensive, auf keinen Fall aber so großsprecherische Kanzlerin, die trotzdem ja irgendwie überall die Strippen gezogen hat, sagen wir mal, das zeichnet natürlich auch ihre Regierungstätigkeit und ihren Stil aus.
Dieses unaufgeregt Nüchterne, ne? Dieses Spröde, genau. Das Sperrige, das ist also ihr Politikstil, würdest du auch so sehen?
Das ist ihr Politikstil und ich glaube, sie hat einen guten Riecher dafür gehabt, dass das ankommt. Ich meine, am Ende unterstelle ich mal, dass die große Mehrheit der Menschen, die von einer Regierung regiert wird, letztlich sich so eine Person auch wünscht, eben keinen, der jetzt sozusagen im Brioni-Mantel beispielsweise posiert und eben auch die Yellow Press füllt, sondern jemand, von dem man den Eindruck hat, ja, da ist das, was wir brauchen und die Verantwortung, die wir einer Politik übergeben, tatsächlich auch in guten Händen. Und das ist ja, wenn man so will, auch tatsächlich Merkels Verdienst gewesen, dass sie lange Zeit dieses Vertrauen hat. Nach wie vor, wenn man in die Umfragen guckt, ja immer noch 54%, also immerhin noch mehr als die Hälfte der Menschen sagt, Angela Merkel ist eine gute Bundeskanzlerin und machen wir uns nichts vor, wenn die Themen wie Migration beispielsweise gelaufen sind oder das Thema Diesel zuletzt, wenn die nicht so aufgeploppt wären, dann denke ich mal, wäre Angela Merkel nach wie vor unangefochten im Sattel, denn wir dürfen ja nicht vergessen, diesem Land geht es ja zumindest, was die ökonomischen Daten angeht, sehr gut. Das ist vielleicht jetzt gar nicht in erster Linie ihr Verdienst, aber zumindest könnte sie sich in diesen Daten sonnen, wenn es eben nicht diese anderen Themen gäbe.
Sie hören HR Info Politik. Wir sprechen über den Rückzug der Raute, Angela Merkels Einstieg in ihren eigenen Ausstieg. mit unserem Korrespondenten Christopher Plass in Wiesbaden. Christopher, du hast Angela Merkels Anfänge schon erlebt auf der politischen Bühne. Wie war das? An was erinnerst du dich da besonders?
Soll ich dir mal sozusagen meine erste Begegnung schildern? Das war 1989, kurz nach der Wende. Da war ich zum Parteitag des demokratischen Aufbruchs in Berlin, selbst noch relativ junger Korrespondent. Und da kam mir eine Frau entgegen, schlechte Haut, komische Frisur und sagte, guten Tag, ich bin Angela Merkel und bin stellvertretende Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs. Wenn ich was für Sie tun kann, melden Sie sich. Also sie hat mir dann gewissermaßen die Gesprächspartner aus dieser neuen Partei dann zugeführt und mit allem geholfen, was sie so helfen konnte. Und ich habe dann so wie in typischer Journalistenmanier gesagt, war ja nett mit dir, aber wahrscheinlich sehe ich die nie wieder. Mhm. So kann man sich täuschen. Ja. Und dann sieht man eben auch, was für eine bemerkenswerte Karriere sich dann angeschlossen hat. Und dann erinnere ich mich natürlich sehr stark an ihre Zeit als Generalsekretärin, als sie Helmut Kohl dann in ja dramatischer Weise abserviert hat, wo man ja im Prinzip plötzlich ein Potenzial entdeckte bei ihr, das man bis dato gar nicht vermutet hatte. Und ich erinnere mich auch an lange Nächte mit Angela Merkel in Brüssel. Nicht, dass wir da zusammen lange über dem Rotwein gesessen hätten, sondern es ist ja immer so, dass auf EU-Gipfeln die Kanzlerin dann zu später Stunde, das ist meist nach Mitternacht, ein Journalistenbriefing gibt. Und da war ich doch sehr beeindruckt, immer wieder gerade von ihr, während Gerhard Schröder da meistens in etwas Schräglage kam zu den Journalisten, war die absolut präsent, auch nachts um eins und hat da die Dönches erzählt und man hat einfach gesehen, das ist ein Steher mit einem sehr, sehr guten Durchblick, wie es so läuft in der internationalen Politik.
Ja. Angela Merkel hat es ja auch als Frau ganz nach oben geschafft in der Politik. Wir können mal kurz reinhören, wie sie da 2005 drüber spricht, als sie Kanzlerkandidatin war.
Also es hat diesen Fall ja ganz offensichtlich in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben. Und in Umsetzung und Ausführung des Grundgesetzes ist es gut, dass es ihn jetzt gibt. Denn dort steht ja, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Und insofern ist es in Ordnung, dass es auch mal vorkommt, dass die Person des Kanzlerkandidaten eine Frau ist.
Ja, wie es so ihre Art ist, ne? Ein bisschen umständlich, sperrig formuliert. Christopher, hast du damals schon eigentlich gemerkt, die ist irgendwie anders? Also jetzt nicht als Frau, aber anders als Typus, als politischer denkender Mensch?
Also ich würde mal sagen, sie hatte auf jeden Fall nicht das, was man vielen ihrer insbesondere politischen Kontrahenten eben nachsagen konnte. Sie hat ja überhaupt keinen großen Glamour. Sie hat jetzt auch gar keinen Bedarf sozusagen, überaus selbstbewusst, forsch oder gar großsprecherisch aufzutreten. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel an Friedrich Merz denkt, der ja gegen sie sozusagen sie ihr nachfolgen möchte, das sind himmelweite Unterschiede. Gerhard Schröder habe ich schon genannt. Im Grunde genommen gilt das auch für Roland Koch oder andere CDU-Politiker. Sie war, wenn man so will, tatsächlich in dem Sinne Frau, dass sie da, was weiß ich, einfach die anderen erstmal quasi in der ersten Reihe hat rumturnen lassen, aber dann in dem Bewusstsein der eigenen Stärke versucht hat zu punkten und im Zusammenhang mit den ganzen Männern, die letztlich auf der Strecke geblieben sind, ja auch mit Erfolg.
Absolut, darüber sprechen wir noch. Die Physik, das finde ich ganz interessant, da habe ich auch mal ein bisschen im Archiv gewühlt. Die Physik hat sie ist ja Physikerin, Promovierte, in der DDR aufgewachsen, in Hamburg geboren. Die Physik hat sie mal als gute Politikschule beschrieben und das hören wir uns auch mal kurz an.
Dass man logisch vorgehen sollte, auch in der Politik, dass man die Dinge vom Ende her denken sollte. Es muss zum Schluss zusammenpassen. Und ansonsten kann man vielleicht aus der Quantenphysik lernen, dass manchmal eine bestimmte Unschärfe auch ganz hilfreich ist.
Ja, das mit der Unschärfe finde ich ganz interessant, oh, dass sie das ganz früh auch zur Marke gemacht hat, offenbar. Also ihr ist ja dieses Unverbindliche oft vorgeworfen worden, dass sie zu vorsichtig sei, würde zu viel abwägen. Wie hast du das erlebt?
Ja, zum Teil habe ich das auch so erlebt, aber ich hatte doch zumindest lange Zeit den Eindruck, dass sie im Grunde genommen immer das Wesentliche im Blick hatte. Das ist vielleicht auch sozusagen die Lehre aus der Physik, also den Durchblick und die Analyse dessen, was geht da gerade ab. Und manchmal, ja, die Unschärfe ist sicherlich so ein Thema. Sie hat ja immer im Grunde genommen, auch wenn man es zum Beispiel auf die internationale Politik zieht, gesagt, naja, es läuft halt so, wie es läuft. Und sie hat sicherlich auch bestimmte Charaktere, die sie da um sich hatte, sagen wir mal, entsprechend analysiert. Und dass man eben nicht mit allen gleichzeitig Vereinbarungen treffen kann, die dann hundertprozentig sicher sind. Also die ist bestimmt in viele Gespräche auch reingegangen, wo sie einfach nicht wusste, was kommt dabei raus. Aber mit einem sehr sicheren Blick meines Erachtens für das, was möglich ist und was nicht möglich ist. Es ist ja oft gesagt worden, eine Politikerin, die auf Sicht fährt. Und sicherlich ist das ein sehr prägender Begriff, zumindest nach meiner Erfahrung. Aber ich glaube, das ist auch Teil ihres Erfolgs. Denn sagen wir mal, den visionären Politiker, den man mal schnell fordert, den wir ja auch gerade als Medienleute häufig mal in Kommentaren fordern, ich weiß gar nicht, ob die Mehrheit der Leute das eigentlich will. Ob sie nicht einfach einen jemanden möchte, der den Eindruck zumindest vermittelt, ich weiß, was geht und was nicht geht, dass überall Kompromisse nötig sind. Das weiß jeder aus seiner eigenen persönlichen Welt. Und ich denke, Merkel hat auch immer deutlich gemacht, es gibt Grenzen für bestimmte Dinge und wir müssen nicht so tun, als könnten wir sie überspringen.
Ja, das ist so diese Kunst des Möglichen, ne, von ganz der genau. auch viel gesprochen worden ist. Ja. Interessant ist, ist auch ein Fund aus dem Archiv, ein sehr spannender, finde ich, dieser Vergleich mit einer physikalischen Versuchsanordnung, weil sie sich bei Entscheidungen ja immer so schwer tut. Du hast gerade auch von diesem visionären Politiker gesprochen. Sie ist das ja eigentlich nicht gewesen. Sie hat immer sehr damit gerungen, auch mit Entscheidungen.
Ich tue mich da vielleicht schwieriger als andere, weil ich weiß, dass dann diese Entscheidung durchgetragen werden muss und mir auch andere Optionen verloren gehen. Und es gibt ja viele politische Entscheidungen, die sind ja nicht 100-0 gefasst. Das sind die einfachen. Da weiß ich sofort intuitiv, das wird so gemacht, Punkt, Ende. Aber viele, viele haben ja 30-70, 40-60. Und da muss ich ja das Argument von den 40 oder 49 gut wägen. Nicht, dass ich den nächsten Tag aufwache und mir einfällt, es war vielleicht doch nicht 51-49, sondern 49-51. Und damit quäle ich mich, deshalb versuche ich mir auch die anderen Wege vorzustellen. Und dann entscheide ich mich. Und von da an gibt es nur noch das. Und das ist dann drei Schiffe versenkt und nur noch eins bleibt übrig.
Christopher, überzeugt dich das so als Handlungsprinzip?
Ich muss es erstmal verstehen,
ja, genau.
was sie da eigentlich gesagt hat. Aber ich glaube, es ist irgendwie... ja, nachvollziehbar und auch Teil, sagen wir mal, ihrer politischen Erfahrung. Ich würde mal jetzt, wenn ich in die praktische Politik mal schaue, Merkel hat ja sehr unterschiedliche Volten auch geschlagen. Das ist ja zum Teil ja auch vorgeworfen worden. Das Leipziger Programm der CDU beispielsweise, das war ja ein stark marktwirtschaftliches Programm, möglichst wenig Staat etc. pp. Wenige Jahre später musste sie erleben, dass die Finanzkrise, sagen wir mal, plötzlich ganz neue Regeln geschaffen hat und dass plötzlich der Staat wieder dringend, dringend nötig war. Und natürlich hat sie auch, sagen wir mal, sich in diese Erkenntnis fügen müssen, dass möglicherweise solche Dinge wie wir schrauben den Staat eher zurück, vielleicht doch ein bisschen der Vergangenheit angehören, weil wir waren ja alle heilfroh, dass der Staat nach der Finanzkrise dann eben im Grunde genommen wieder interveniert hat. Und das ist natürlich auch eine Erkenntnis. Und wie gesagt, nochmal dieses Aufsichtfahren, letztlich Erfahrungen wahrnehmen, auch im Umgang und Austausch mit anderen Ländern, mit anderen Spitzenpolitikern und letztlich auch mit sich verändernden Zeiten. Ich denke, da hat sie doch lange zumindest die entsprechende Präsenz und die entsprechende Kraft gehabt, das zu durchdenken. Am Ende, wie gesagt, ist hier, glaube ich, so ein bisschen der Instinkt verloren gegangen und vielleicht auch das Gefühl für Emotionen.
Man hat das ja in den Reden auch oft nicht wirklich gespürt. Sie ist ja keine große Rednerin. Hat dich das überzeugt?
Also ich würde sagen, Ethos hat sie schon gehabt. Also da komme ich wieder auf dieses dem Land dienen zurück. Ich würde ihr unterstellen, dass sie das, dass das ein ganz tiefer Ethos ist, der ganz stark ihr politisches Handeln auch bewegt hat. Aber eben nicht in der Maxime, ja, ich weiß, wo es lang geht und wie es richtig ist etc. Das hat man sich hier und da bestimmt bei der Bewältigung bestimmter ganz konkreter Probleme etwas konkreter auch von ihr gewünscht. Deswegen ist ja, sagen wir mal, das Thema Migration, Integration so ein problematisches Thema hier in Deutschland geworden. Aber ich glaube, diese Grundidee, ich bin jetzt Kanzlerin, ich habe Verantwortung für dieses Land, ich glaube, das ist etwas, was diese Person absolut prägt.
Und ich meine, also völlig d'accord, sie ist ja nicht herzlos. Also sie hat ja zum Beispiel gesagt, wenn wir nicht die Arme ausbreiten und uns jetzt abschotten vor dem Elend, Stichwort Flüchtlingskrise, dann ist das nicht
dann
mehr mein Land.
Dann ist das nicht mehr mein Land, genau.
Ganz genau. Und wir haben eine Rede auch gefunden von 2012, finde ich sehr beeindruckend, von der Trauerfeier für die Opfer des NSU. Da finde ich schon, da nimmt man ihr einfach jedes Wort ab, was Scham, was auch Fassungslosigkeit angesichts dieses Leids und des Hasses angeht.
Manchmal rütteln uns Berichte über skrupellose rechtsextremistische Gewalttäter auf. Für einige Tage bestimmen sie die Schlagzeilen der Nachrichten. Manchmal bleibt auch der Name einer Stadt als Tatort im Gedächtnis. Doch oft genug nehmen wir solche Vorfälle eher nur als Randnotiz wahr. Wir vergessen zu schnell, viel zu schnell. Wir verdrängen, was mitten unter uns geschieht, vielleicht, weil wir zu beschäftigt sind mit anderem, vielleicht auch, weil wir uns ohnmächtig fühlen gegenüber dem, was um uns geschieht.
Also viele würden jetzt vielleicht auch von dem Eingeständnis des eigenen Versagens sprechen, aber ich würde gerne auf was anderes raus. Es ist ja eine Bundeskanzlerin, die Ohnmacht zugibt. Ist das nicht erstaunlich, auch in dieser harten, politischen, ja oft auch zynischen Welt?
Ja, manchmal kann man auch nicht daran vorbei, das muss man auch sagen. Ich denke, Angela Merkel ist am Ende auch klug genug zu sehen, jetzt ist es eine Niederlage, wie sie zum Beispiel nach dem Erfolg von Herrn Brinkhaus in der CDU-Fraktion ja anerkannt hat. Nicht? Und das ist natürlich auch bei anderen Themen, insbesondere bei dem Thema NSU, ja auch ganz klar erkennbar gewesen, dass der Staat oder die Behörden oder ein Teil der Behörden klar versagt haben. Ich fand noch relativ interessant damals, wenn du dich erinnerst an diese Geschichte mit dem Palästinensermädchen Rehm, das da ja in der Fernsehsendung anfing zu weinen. Und es war auch so ein bisschen eine typische Merkel. Ich fand schon, dass ihr Unrecht getan wurde, als geschrieben wurde, ja, die kann mit dem Mädchen nichts anfangen.
Das ist ein Kühlschrank.
Genau. Und, so, nicht? Und ich fand schon, dass es eine Hinwendung war und gleichzeitig aber auch eine Kanzlerin, die dann sagte, ich kann jetzt sozusagen nicht jedem weinenden Mädchen nachgeben. Und das ist natürlich ja auch ein Teil der Politik. Und das war für mich eine sehr bezeichnende Erscheinung von Merkel, die natürlich auch Emotionen spürt, aber letztlich dann auch so ein bisschen gefangen ist, auch in ihrer Rolle und dann gewissermaßen nicht mitweinen kann.
Sie hören hr-info-Politik. Wir sprechen über den Rückzug der Raute, Angela Merkels Einstieg in ihren Ausstieg mit unserem Korrespondenten Christopher Plass. Christopher, eben ging es um Ohnmacht. Jetzt reden wir mal über Macht und die beginnt für Merkel im Kanzleramt ja 2005. Denkwürdig war ja damals der Auftritt von Gerhard Schröder bei der sogenannten Elefantenrunde im ZDF. Da war Rot-Grün ja gerade abgewählt.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Ja, eine entgeisterte, vielleicht auch ein bisschen verschüchterte Merkel sitzt ihm ja da gegenüber. Wenn du dich mal zurückerinnerst, Christopher, was ist dir da durch den Kopf gegangen?
Ich meine, der hat einen Knall, sage ich mal. Ich meine, das war so unmöglich und unterm Strich hat er natürlich der Angela Merkel, die damals ja, sagen wir mal, viele nicht wussten, kann die das und so weiter und so fort, hat ihr den Boden bereitet, weil, also ich habe jedenfalls gesagt, den will ich auch nicht mehr.
Ja. Und dann ist sie Kanzlerin und Horst Seehofer hat mal gesagt, wer Angela Merkel unterschätzt, der hat schon verloren.
Ist so. So. Absolut. Ja. Nicht? Ich meine, sie hat ja, sagen wir mal, auch einfach eine gute Zeit gehabt insgesamt als Kanzlerin. Sie hat schwierige Zeiten gehabt. Wir haben über die Finanzkrise gesprochen. Das war ja wirklich, waren ja Drahtseilakte, die da zum Teil erforderlich waren, wo sie auch immer wieder, das muss man ihr ja auch lassen, schon auch in der Lage war, mit anderen politischen Parteien zusammenzukommen. Damals ja in der Großen Koalition, Peer Steinbrück, unvergessen, was die damals gemacht haben. Und dann natürlich 2013 fast eine absolute Mehrheit, nicht? Obwohl sie damals schon 8 Jahre Kanzlerin war. Also ich denke, die Deutschen hatten sich auch an sie gewöhnt. Ich komme wieder auf den Punkt zurück. Es gab Vertrauen und deswegen, weil sich viele bei ihr auch sozusagen gut aufgehoben gefühlt haben, hat sie ja lange Zeit im Grunde genommen den Nimbus gehabt, dass sie quasi nie abtreten würde und quasi an Kohlsche oder Adenauersche Zeiten ranragen würde.
Ich komme nochmal mit einem Zitat von Horst Seehofer. Der hat von sich selbst gesagt, er sei politiksüchtig. Also das erklärt, warum er einfach nicht gehen will. Aber gilt diese Sucht, diese Politik als Droge, gilt das auch für Merkel?
Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht anders erklären. Ich glaube, jeder Politiker, der dieses Pensum bewältigt, und ich meine, das tun andere auch, da ist sie ja nicht allein auf dem Parkett, aber wenn man sich mal vor Augen hält, was so ein Kanzler oder eine Kanzlerin bewältigen muss, also ich frage mich manchmal, wann schläft die? Ja, oder redet die mit ihrem Mann zwischendurch vielleicht auch mal? Oder geht sie mal einen Spaziergang machen in den Wald? Ist ja fast nicht möglich. Das Programm ist ja nonstop und man muss sozusagen dann auch von der Droge Politik letztlich abhängig sein. Das glaube ich schon. Ich glaube allerdings auch im Gegensatz zu anderen Alpha-Tieren der Politik, wie zum Beispiel Schröder oder Helmut Kohl, dass sie auch lassen kann. Also wenn sie eines Tages nicht mehr Kanzlerin sein wird, dass sie dann auch davon Abstand nehmen kann und sagen wir mal ein ganz normales Leben führen kann in der Uckermark, hinterm Herd kochen etc.
Ja, dieses Uneitle, was sie hat. Genau. Schützt sie das eigentlich jetzt auch vielleicht in dem Übergang oder in einer Zeit nach der Politik?
Ich weiß es nicht, dazu kenne ich sie persönlich zu wenig, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr auch da wieder die nüchterne Rationalität, von der wir schon gesprochen haben, auch hilft unter dem Motto, ich hatte meine Zeit, jetzt habe ich sozusagen meinen Abgang selbst gewählt, würdig, wie ja viele Kommentatoren auch sagen. Und jetzt kann ich auch einen Strich drunter machen. Also sagen wir mal, der Bedeutungsverlust, der sich natürlich dann schlagartig einstellen wird. Ich glaube, dass sie noch am besten damit zurechtkommen kann.
Es gibt ja dieses Fotoprojekt von Herlinde Kölbel, ist schon eine Weile her. Spuren der Macht hieß das. Und in dem Zusammenhang, also da wurde sie jedes Jahr abgelichtet, sozusagen, wie die Macht auch Menschen verändert. Und sie hat ja da gesagt, glaube ich, sie will nicht als halbtotes Wrack aus dem Kanzleramt getragen werden. Also das ist wohl auch eine Mission, auf der sie jetzt noch ist.
Ja, ja, eindeutig.
Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit Seehofer zum Beispiel, warum will der denn jetzt nicht einfach zu seiner Modelleisenbahn, die er doch so liebt, warum ist das für ihn so schwer? Und für sie scheint das einfach ja mit einer Pressekonferenz erledigt zu sein, zumindest äußerlich.
Ja, ich glaube, bei Seehofer spielt eine Rolle, dass ja einfach der Druck enorm ist aus den eigenen Reihen, dass er gehen soll und muss. Und ich glaube, das haben Politiker nie gern. Das hat man auch bei Konrad Adenauer gesehen. Bei Kohl war es ja extrem so, dass der sich dagegen gewehrt hat, dass ihn alle loswerden wollten. Bei Merkel ist es ja noch nicht so klar erkennbar. Es gibt natürlich auch den Druck, naja, lange ist sie nicht mehr haltbar. Aber sie hat, wenn man so will, eben jetzt durch ihren Schritt auch deutlich gemacht, sie hat das Heft des Handelns weiterhin in der Hand und sie will den weiteren Weg gestalten. Ob sie wirklich noch über längere Zeit Kanzlerin bleiben kann, auch wenn sie nicht mehr CDU-Vorsitzende ist, da habe ich meine starken Zweifel. Also ich denke, das ist tatsächlich der Anfang vom Ende. Aber sie kann immer behaupten, ich steuere diesen Prozess und nicht andere.
HR Info Politik. Wir sprechen über den Rückzug der Raute, Angela Merkels Einstieg in ihren Ausstieg mit unserem Korrespondenten Christopher Plass in Wiesbaden. Ja, Merkel und die Männer, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Aber auch da gibt es prägende Erfahrungen aus dem Physiklabor.
Ich weiß aus meinem eigenen Physikstudium, vielleicht war ich da auch ein bisschen sehr sensibel, dass ich eigentlich mit männlichen Studenten unglaublich schwer gemeinsam Experimente ausprobieren konnte, weil die immer schon ihre Hände an allen Knöpfen hatten und sozusagen viele Fehlversuche, um dann irgendwann zum Ziel zu kommen, während ich da erstmal gesessen habe, mir alles überlegt habe. Aber da war das Gerät dann total besetzt, wenn ich da mal ran wollte. Manchmal war das Gerät sogar schon kaputt.
Ja, sie konnte wohl warten und auch keines dieser Alpha-Tiere hat sie bremsen können, auch nicht in der Politik. Christopher, du hast das alles erlebt, wie sie diese Leute im Griff hatte und die Liste ist ja wirklich lang, ne? Rüttgers, Althaus, Koch, Oettinger, Schäuble und so weiter.
Ja, ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Es gab ja eigentlich bei allen durchaus auch das Bedürfnis, immer so ein bisschen loyal zu sein. Und das hatte natürlich auch was damit zu tun, dass sie doch über weite Strecken ihrer Zeit in der Partei unangefochten gewesen ist. Sprich, im Grunde genommen also auch Attacke so richtig nichts gebracht hätte. Deswegen haben ja alle, denken wir an Roland Koch, immer so ein, wie soll ich sagen, etwas ausgewogenes Verhältnis gesucht. Schon irgendwie auch immer mal kritische Bemerkungen losgelassen, ohne jetzt sie als Kanzlerin grundsätzlich in Frage zu stellen. Und am Ende, muss man sagen, saß sie am längeren Hebel und die anderen haben es irgendwann erkannt.
Wie hat sie das verändert? Also die Taz hat das mal geschrieben, die Tageszeitung, von Kohls Mädchen zur Haifischdomptöse. Das muss ja auch die uneitelste Person verändern, so etwas.
Ja, das weiß ich gar nicht. Also auch da schimmert für mich so eine Angela Merkel durch, die dann mit ihrer Nüchternheit sagt, naja, die werden sich sozusagen schon heiß laufen und irgendwann gewissermaßen dann wieder abkühlen. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass sie wirklich mal ganz aktiv dabei beteiligt gewesen wäre, jemanden abzusägen. Das Einzige ist halt der Fall Friedrich Merz, den sie 2002 als Fraktionsvorsitzenden quasi entsorgt hat. Das hat er ja bis heute übel genommen. Absolut. Deswegen tritt er jetzt auch an. Und alle anderen, aber muss ich sagen, sind letztlich an sich selbst gescheitert. Und sie hat wahrscheinlich relativ nüchtern erkannt, dass das so sein wird, ohne jetzt groß den Finger zu rühren.
Diese geplante Trennung von Kanzlerinnenschaft und Parteivorsitz, hat dich das erstaunt? Weil sie ja auch immer von was anderem gesprochen hat, dass es für sie eine Einheit sei.
Ja, ich finde auch, das ist eine, glaube ich, eine Fehleinschätzung. Deswegen habe ich ja eben gesagt, ich glaube nicht, dass sie jetzt tatsächlich noch die Wahlperiode als Kanzlerin voll machen kann. Denn je nachdem, wer da zum Parteivorsitzenden gewählt wird, das ist ja nötig, dass man sich da eng miteinander bespricht. Und wenn gerade jemand aus ihrer Gegnerschaft da Parteivorsitzender werden sollte, dann wird es immer schwieriger sein, sozusagen eine unabhängige Kanzlerschaft zu rechtfertigen. Ich glaube, das ist ihr auch klar.
Das heißt, der eigene Ausstieg würde am Ende vielleicht schneller gehen, als sie sich das selbst vorgestellt hat. Und ja, ihr Projekt würde nur mit Annegret Kramp-Karrenbauer vielleicht funktionieren.
Ja, wenn überhaupt. Also man darf ja nicht vergessen, so sind wir ja auch als Medien. Ich meine, Angela Merkel ist jetzt lame duck. Das hört sich jetzt furchtbar an, aber der Einstieg in den Ausstieg ist eingeläutet. Das müsste sie mit ihrer schon viel beschriebenen Nüchternheit, die wir schon viel beschrieben haben heute, eigentlich auch erkannt haben. Und deswegen denke ich, das ist jetzt der Versuch nochmal, diese große Koalition vielleicht in ein halbwegs ruhiges Fahrwasser zu bringen. Ob der gelingt, ist ja alles andere als sicher. Und ich glaube, dieser Twitter-Zustand hier der Parteivorsitzende, möglicherweise sogar Friedrich Merz und auf der anderen Seite Angela Merkel, also ich habe keine Fantasie, dass das gut geht.
Was den großen Schwerpunkt Europa angeht, da ist es ja durchaus schwierig. Also dieser Rückzug, dieser angekündigte und was auch die Folgen ihres Rückzugs für die EU sein könnten. Die Rechtspopulisten jubeln, aber Nachbarn wie Frankreich sind ja gar nicht begeistert, dass jetzt diese Grande Dame von Europa geht.
Ja, am Ende ist jeder irgendwo ersetzbar. Das muss man sehen. Das hat man auch bei Helmut Kohl gesehen. Ich meine, der war ja auch der Vorzeige-Europäer. Und natürlich hat dieses Land und hat Europa weitergelebt. Das hat sich natürlich auch verändert. Kohl hätte vielleicht heute gar nicht mehr so große Chancen, sagen wir mal, sich so als Kanzler in den Vordergrund zu rücken in einer Europäischen Union, wie wir sie heute erleben, muss man schauen. Also ich glaube schon, dass da andere nachziehen können. Aber Merkel hat meines Erachtens in einem Punkt Kohl durchaus beerbt, indem sie irgendwie sich, sagen wir mal, doch in Europa immer als auch Moderatorin verstanden hat. Also ihre Führungsrolle war natürlich unbestritten. Das ergibt sich einfach aus der Bedeutung Deutschlands innerhalb der Europäischen Union. Aber sie hat gleichzeitig immer auch deutlich gemacht, ich bin Moderatorin, ich versuche niemanden über den Tisch zu ziehen. Und wenn dann jetzt ein Kanzler käme, irgendwie mit einem etwas forscheren Auftreten oder unter dem Motto Deutschland first, also ich übertreibe jetzt bewusst, ich glaube, dass das der EU erst recht nicht gut täte. Insofern hat sie sich sicherlich da auch sehr verdient gemacht.
Jetzt steht ja die Europawahl an im nächsten Jahr. Ist dann dieser Rückzug vielleicht sogar eine Chance? Also Merkel könnte sich ja jetzt an ihr EU-Vermächtnis machen sozusagen und vielleicht auch Gas geben und Emmanuel Macron in Frankreich doch noch entgegenkommen bei vielen Reformen?
Das glaube ich eigentlich nicht, weil das müsste sie tatsächlich rückkoppeln, auch letztlich in ihrer eigenen Partei. Und je nachdem, wer dann da Chef wird, wird das natürlich immer schwieriger werden. Ich komme nochmal zu dem Punkt zurück, den ich schon anfangs gesagt hatte. Ich glaube, der Rückzug von Merkel, so bitter diese Erkenntnis für manche sein wird, wird schon sagen wir mal, diese starke Akzentuierung der Populisten, der Rechtspopulisten auch in Deutschland ein bisschen eindämpfen, das glaube ich schon. Die AfD hat ganz, ganz stark auf die Unperson Merkel abgehoben in den letzten Monaten und hat dadurch auch mobilisieren können. Und meine Vermutung ist, dass wenn Angela Merkel im Prinzip keine führende Rolle in der Politik mehr spielt, dass zumindest dieser Joker, den die Rechtspopulisten da in der Hand haben, dass der nicht mehr so zieht.
Tschüss Mutti, hat ja sogar Le Figaro aus Paris getitelt. Was bleibt denn für dich von Angela Merkel?
Also ich finde einfach, das ist eine Kanzlerin, die in mehrfacher Hinsicht auf alle Fälle bemerkenswert ist. Ich meine, als erste Frau Kanzlerin, wer weiß, gibt ja manche Spekulationen, ob sie möglicherweise auf europäischer oder internationaler Ebene nochmal irgendwo etwas haben will, was sie ja zunächst einmal von sich gewiesen hat. Und auf der anderen Seite ist das eine gute Sachverwalterin dieser Republik gewesen. Das hört sich für manche ein bisschen langweilig an, ein bisschen spröde, ein bisschen wenig inspiriert. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass sie immer ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür hatte, was ganz gut für dieses Land ist.
Sogar die linke Taz-Chefredaktion, die hat eine Träne im Knopfloch. Klingt zumindest so, wenn man es liest. Die schreiben nämlich, wir werden uns noch nach ihr sehnen. Siehst du das auch so oder sagst du, diese Politik, dieser Typus hat jetzt seine Zeit gehabt, jetzt kommt was anderes, weil die Zeit eben auch was anderes braucht?
Beides. Ich glaube schon, dass man die sozusagen erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand tatsächlich auch mal ihre Verdienste noch mal in einem anderen Licht sehen kann. Ich glaube allerdings auch, dass andere Führungspersönlichkeiten jetzt auch mal dran sind, allein vielleicht, weil sie einfach die Welt noch mal neu betrachten. Allerdings muss man sagen, erst mal schauen, wer das sein kann. Ich bin da noch nicht überzeugt von dem Personal, was sich da jetzt abzeichnet. Und zwar weder von Kramp-Karrenbauer noch von den beiden Männern, die sich da jetzt in der CDU nach vorne schieben wollen. Also die Frage, wer kommt denn da eigentlich, der diesen Anspruch erfüllen könnte, das ist für mich noch eine ganz spannende und ganz heikle.
Christopher Plass, lange Jahre politischer Beobachter der Kanzlerin, Leiter unseres Landtagsstudios in Wiesbaden. Ganz herzlichen Dank. Das war hr-info Politik zum Rückzug der Raute, Angela Merkels Einstieg in ihren eigenen Ausstieg. Diese Sendung gibt es zum Nachhören auch als Podcast, auch auf hrinforadio.de. Mein Name ist Alexander Göbel und die Kanzlerin soll heute mal ausnahmsweise das letzte Wort haben.
Ob ich nicht Eiskunstläuferin werden könnte. Das war aber was, was ich nun gar nicht konnte. Und je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich sozusagen damit abgefunden oder auch das gut gefunden, was ich kann.
Ich glaube, dass mein Regierungsstil wesentlich durch meine Persönlichkeit geprägt ist und nicht durch die Tatsache, dass ich eine Frau bin.
Wir können scheitern oder wir können es schaffen. Beides ist möglich. Und ich will und wir wollen, dass wir es schaffen, meine Damen und Herren.
Ich finde, dass die Arbeit der Bundeskanzlerin eine sehr schöne Arbeit dahingehend ist, dass sie immer wieder neue Probleme haben.
Ich persönlich fühle mich ja nicht immer, dass ich Kanzlerin bin. Also wenn ich da im Kochtopf rühre, da sage ich ja nicht, die Kanzlerin rührt jetzt im Kochtopf oder so.